Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 3. Mai 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier die Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Gelesen von Karin. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Der indonesische Präsident weihte den Damm Gondang in Karanganyar ein. Der Minister für Bildung und Kultur. Die Ausbildungsdienstleistung für die indonesische Gesellschaft ist gut. Wachstum der Schuhindustrie steigerte sich 2018 um 9,42%. Indonesien will Asphalte aus Buton nutzen. Finanzministerium hat noch kein Budget für die Verlegung der Hauptstadt bereitgestellt. Indonesien ist bereit, die Präsidentschaftsaufgabe im UN-Sicherheitsrat durchzuführen. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo weihte gestern, den 2. Mai, den Damm Gondang im Distrikt Kerjo, Bezirk Karanganyar, der Provinz Zentraljava ein. Dabei gab Joko Widodo seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Damm Gondang die Reisfelder bewässern, ein Kraftwerk werden und den Wasserbedarf in zwei Bezirken decken könnte. Dieser Damm solle auch in Zukunft ein Touristenziel werden. Der Damm könne 9 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen, das die Reisfelder mit 4.680 Hektar groß in beiden Bezirken bewässern könne. Der Präsident erklärte weiter, dass der Damm Gondang die Wirtschaft in den beiden Bezirken ankurbeln solle. Der indonesische Minister für Bildung und Kultur, Muhajir Effendi, bestätigt, dass die Ausbildungsdienstleistung für die indonesischen Gesellschaften in den letzten Jahren gut war. Das sagte der Minister gestern, den 2. Mai, bei der Gedenkfeier des Nationalbildungstages in Jakarta. Dabei würdigte der Minister alle Ebenen und Mitarbeiter des sogenannten Ministeriums in der Zusammenarbeit und Dienstleistungen für die Gesellschaft. Muhajir Effendi fuhr fort, das Ministerium für Bildung und Kultur habe seine besondere Aufmerksamkeit der Ausbildung in den entfernten und unterentwickelt liegenden Gebieten geschenkt. Das Ministerium habe auch seine Aufmerksamkeit der Ausbildung der indonesischen Kinder außerhalb der Landesgrenzen zugewandt. Das indonesische Industrieministerium gab bekannt, dass die Industriegruppe von Schuh, Leder und Lederwaren pro Jahr wachse. 2018 steigerte sie sich um 9,42%. Dieses Wachstum ist das größte in den letzten 7 Jahren. Das sagte der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto gestern, den 2. Mai in Jakarta. Laut ihm sei die Schuhindustrie einer der herausragenden Manufaktursektoren, die von der Regierung entwickelt werde. denn diese Industrie sei eine arbeitsintensive und exportorientierte Industrie, sodass sie einen großen Beitrag für die Nationalwirtschaft leiste, erklärte der Industrieminister weiter. Indonesien wird Asphalt aus Buton aus der Provinz Südost-Sulawesi nutzen, um am Import zu sparen. Das sagte der indonesische Minister für Maritime und Fischereiangelegenheiten, Luhut Binsa Panjaitan, gestern am 2. Mai der Presse in Jakarta. Laut ihm habe der staatseigene Betrieb PT Wijaya Karya Wika die Asphalte aus Buton in der Minifabrik in Ostjava entwickelt. Er gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Entwicklung die Asphalte aus Buton fördern könnten, damit sie in Indonesien mehr genutzt werden können. Der Minister erklärte weiter, dass Indonesien zurzeit etwa 75% Asphalte importiere. Tatsächlich könne die Asphaltproduktion in Buton 667 bis 670 Millionen Tonnen erreichen, die der Nutzungsdauer von 100 Jahren entspreche. Das indonesische Finanzministerium hat nicht vor, das Budget für die Verlegung der Hauptstadt Indonesiens aus dem Staatsbudget zur Verfügung zu stellen. Dem Finanzministerium zufolge soll es umfassende Studien und ein strukturiertes Konzept geben, bevor der Budgetplan für die Verlegung der Hauptstadt bewilligt wird. Der Generaldirektor für das Staatsbudget des Finanzministeriums, Askolani, erklärte, dass die Regierung durch das Finanzministerium noch Studien durchführt und diesen Plan ausfallen muss. Kurzfristig wird das Finanzministerium den Plan zur Verlegung der Hauptstadt in den anstehenden Haushaltsentwurf 2020 noch nicht aufnehmen. Askolani sagte am Donnerstag, den 2. Mai, dazu weiter, das Finanzministerium prüfe immer noch den Bedarf für Fonds der Verlegung der Hauptstadt. Die indonesische Regierung ist bereit, die Aufgabe der Präsidentschaft Indonesiens im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Mai 2019 durchzuführen. Der Generaldirektor für multilaterale Zusammenarbeit im indonesischen Außenministerium, Febrian Rudyard, sagte am Donnerstag, den 2. Mai, auf einer Pressekonferenz in Jakarta, dass der indonesische Botschafter in den Vereinten Nationen, Dian Triansya Jani, am Mittwoch, den 1. Mai, eine Pressekonferenz und ein Arbeitsfrühstück als neuer Präsident des UN-Sicherheitsrats abgehalten habe. Indonesien hat das Thema Initiative zum Frieden, Verbesserung der Sicherheit und Arbeitsleistung der UN-Friedenswächter während der indonesischen Präsidentschaftszeit im UN-Sicherheitsrat. Laut Febrian ist die indonesische Präsidentschaft im UN-Sicherheitsrat ein Beweis des internationalen Vertrauens gegenüber der indonesischen Gesellschaft. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.790 Rupia und 14. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 13.852 Rupia und 4. Der US-Dollar stand heute bei 14.118 Rupia. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80 bis 100%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Beruhigung der Krise in Venezuela. Liebe Zuhörer, die Situation in Venezuela erhitzt sich weiter. Die politische Krise ereignet sich, nachdem die Parlamentswahlen stattgefunden und den amtierenden Präsidenten Nicolas Maduro gewonnen hat. Der Oppositionsführer Juan Guaido hat seine Anhänger aufgerufen, um Demonstrationen täglich durchzuführen, fordert, um Maduro von der Präsidentschaftsposition zu stürzen. Die Spannungen in diesem lateinamerikanischen Land verschlimmern sich, nachdem die Spannung im jetzt gespalten Militär sich gesteigert hat. Die Spaltung wurde von vorheriger Behauptung von Guaido, dass er eine Unterstützung vom Militär erhalten habe. Maduro hat aber die Behauptung dementiert, da die militärischen Offiziere Venezuelas Maduro noch unterstützte. Juan Guaido ist es nicht gelungen, Militärputsch auszuverüben. Am Tag nach dem Misserfolg des Putsches bewegte Guaido wieder Tausende von seinen Anhängern, um zu demonstrieren. Die Krise von Venezuela wurde vom Streit zwischen dem Präsidenten Nicolas Maduro und dem Oppositionsführer Juan Guaido. Dieser Streit ist keine innere Angelegenheit mehr. Die beiden Rivalen fühlen sich, dass sie die Unterstützung aus dem Ausland erhalten. Nicolas Maduro erhielt Unterstützung aus Russland, während Guaido aus den Vereinigten Staaten. Wie es weiterhin berichtet wird, haben der Außenminister der Vereinigten Staaten Mike Pompeo und der Außenminister aus Russland Sergej Lavrov einander die Ursache der Krise in Venezuela angeklagt. Die Vereinigten Staaten brachten zum Ausdruck, dass Russland die Ursache der Krise in Venezuela sei und umgekehrt. Die lateinamerikanischen Länder, insbesondere Mexiko, versuchen, neutral zu sein und die Durchführung einer Konferenz zur Lösung der Krise zu fordern. Es ist nach wie vor nicht absehbar, wann die Krise in Venezuela endet. Die Krise in diesem lateinamerikanischen Land seit 10. Januar 2019 wird von Streitigkeiten über das Ergebnis der Präsidentschaftswahl hervorgerufen. Diese Krise hat die Verschlechterung der politischen und wirtschaftlichen Lage des Landes geführt. Tausende von Bürger Venezuelas haben sich darum bemüht, ihr Land zu verlassen und in die Nachbarländer zu fliehen, sowie Konflikte zu vermeiden, die noch nicht gelöst werden können. Ob die Kohle in Venezuela bald ausgelöst werden oder das Land weiterhin verbrennen kann, ist dies von Präsident Maduro und Guaido abhängig, um es zu lösen. Ob sie den Kampf für die Macht gewinnen, aber ihr Land zerstört ist, oder die Lösungen für das Glück des Volkes finden wollen. Soweit der Kommentar. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 3. Mai 1960, der Unterzeichnung der Europäischen Freihandelsassoziation EFTA. Die Europäische Freihandelsassoziation EFTA ist eine am 4. Januar 1960 in Stockholm, Schweden gegründete internationale Organisation. Das entsprechende Übereinkommen trat am 3. Mai 1960 in Kraft. Ziel war die Förderung von Wachstum und Wohlstand ihrer Mitgliedstaaten und die Vertiefung des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den westeuropäischen Ländern wie auch der Welt insgesamt. Gleichzeitig sollte sie ein Gegengewicht zu den europäischen Gemeinschaften bilden. Nach ihrem Übereinkommen stellt die EFTA eine in ihrem Anwendungsbereich begrenzte Freihandelszone zwischen ihren Mitgliedern ohne weitere politische Ziele dar. Beginnen mit dem Übertritt Dänemarks und des Vereinigten Königreiches zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1973 verlor die EFTA an Bedeutung gegenüber der Europäischen Union. Seit 1995 gehören ihr nur noch Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz an. Willkommen zum 3. Mai 1985. Ein ehemaliger indonesischer Boxer, Elias Pikal, gewann den IBF-Weltmeister im Superfliegengewicht. Elias Pikal wurde in Saparua, Zentral Molukken, am 24. März 1960 geboren. Er ist der erste indonesische Boxer, der einen Weltmeistertitel erhielt. Elias Pikal ist in Boxen verliebt, nachdem er Boxkämpfe, vor allem die Boxkämpfe von Muhammad Ali auf dem indonesischen staatseigenen Fernsehen TVRI sah. Er begann seine professionelle Karriere 1983 im Superfliegengewicht. Er gewann die OPBF-Meistertitel und besiegte Hee Jung-chung von Südkorea mit dem Sieg in 12 Runden am 19. Mai 1984 in Seoul. Am 5. Mai 1985 boxte er gegen Yu Do-jun den Weltmeistertitel des Verbandes IBF und siegte durch technischen K.O. in Runde A. In seiner professionellen Zeit hat Elias Pikal 20 Siege, 11 K.O. zu 0 Siege, 5 Niederlagen und 1 Unentschieden gemacht. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Internationalen Tag der Pressefreiheit. Der Internationale Tag der Pressefreiheit wurde von der UNESCO initiiert. Die Verfassung der UNESCO enthält einen Artikel, welcher die Forderung der Presse- und Meinungsfreiheit als ein Leitziel der Organisation definiert. Auf Vorschlag der UNESCO erklärte die UN-Generalversammlung am 20. Dezember 1993 den 3. Mai zum Welttag der Pressefreiheit. Hintergrund der Entstehung des Tages ist die Deklaration von Windhoek. Diese Erklärung wurde am 3. Mai 1991 auf einem UNO oder UNESCO-Seminar zur Förderung einer unabhängigen und pluralistischen Presse in Windhoek, Namibia, verabschiedet. Zentrale Aussage der Erklärung ist, dass freie, pluralistische und unabhängige Medien ein äußerst wichtiges Merkmal demokratischer Gesellschaften sind. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
But
Das war das Lied mit dem Titel Bintang Hati auf Deutsch der Stern in meinem Herz, das von Rio Febrian gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Das Steuer Generaldirektorat kooperiert mit 27 Instanzen zur Entwicklung Mikro-, Klein- und Mittelständischer Unternehmen. Das Steuer Generaldirektorat kooperiert mit 27 Instanzen in der Förderung und Entwicklung Mikro-, Klein- und Mittelständischer Unternehmen UMKM durch das Programm Business Development Service. Diese 27 Instanzen bestehen aus 21 Stadtbetrieben, BUMN, einem Ministerium, 2 Verbänden und 2 Instituten. Die Unterzeichnung dieses Zusammenarbeitsvertrages fand am Dienstag, den 30. April, im Gebäude des Steuergeneraldirektorats in Jakarta statt. Dabei war die Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati anwesend. Dabei sagte Sri Mulyani, sie würdige die 27 Instanzen, die in diesem Bereich zusammenarbeiten. Laut der Finanzministerin sollen die UMKM-Unternehmer geschult werden, um die Qualität von UMKM selbst zu verbessern. Die Finanzministerin Fufot, der Schlüssel des Erfolges der Länder wie unter anderem Thailand, Südkorea und Japan, sei die gute Qualität der UMKM-Unternehmen, die Konkurrenzleistungsfähigkeit und die Effizienz. Außerdem sollten die UMKM-Unternehmen zum formalen und produktiven Sektor gehören. Das BDS-Programm wurde seit 2015 vom Steuergeneraldirektorat durchgeführt. Es ist der Teil der Strategie zur Verbesserung der Steuerpflichtigen des UMKM-Sektors. Das Steuergeneraldirektorat Robert Pakpahan sagte, das BDS-Programm habe 2018 16.000 UMKM-Unternehmen entwickelt. Das ist eine Steigerung um 7.000 im Vergleich zum 2017. Laut ihm konnte diese Zusammenarbeit die neuen Steuerpflichtigen der UMKM-Unternehmen erhöhen. Robert Pakpahan erklärte weiter, dass die Regierung den Tarif der Steuer für die Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen von 0,5% reduziert. Das indonesische Ministerium für Genossenschaft und Klein- und Mittelständische Unternehmen als das einzige Unternehmen, das am DBS-Programm teilnehme. Hoffte, dass dieses Programm die UMKM-Unternehmen verbessern könnte. Das sagte der stellvertretende Leiter der Abteilung für Restrukturierung des Geschäftes des Ministeriums für Genossenschaft und Klein- und Mittelständische Unternehmen. Abdul Kadir Damanik nach der Unterzeichnung des Zusammenarbeitsvertrages. Abdul Kadir Damanik Fufot, durch diese Zusammenarbeit habe das Ministerium für Genossenschaft und Klein- und Mittelständische Unternehmen die Aufgabe, die Institute Genossenschaft, Mikro-, Klein- und Mittelständische Unternehmen zu entwickeln. Laut ihm wurden die Staatsbetriebe, die UMKM-Unternehmen, die verschiedenen Programme wie unter anderem das sogenannte Programm Rumah Kreatif BUMN entwickeln. Das war das Programm Unser Indonesien.
Berawal dari tatap indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita. cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu. Kita terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milik. Terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Das war das Lied mit dem Titel berawal dari Tatap auf Deutsch Liebe auf den ersten Augen, das von Yura Yunita gesungen wurde. Sie sehen noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Bei diesem Programm können Sie schöne Reiseziele, interessante Kunst und Kultur sowie einzigartige Gerichte Indonesiens kennenlernen. Heute laden wir Sie dazu ein, nach Sumatra zu besuchen, um typisches Fischgericht des Volksstammes Batak namens Arsik zu probieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, Indonesien ist bekannt für seine kulinarischen Köstlichkeiten, die köstlich und reichhaltig sind. Ohne die Ausnahme in Nord-Sumatra gibt es Batak typisches Essen, genannt Arsik, das sehr lecker ist und Appetit macht. Arsik ist ein typisches Fischgericht des Volksstammes Batak, das sehr lecker ist, weil das Essen reich an verschiedenen Arten von Zutaten ist. Die Hauptzutat von diesem Fischgericht ist roter Goldfisch. Ein anderer Name von diesem Fischgericht ist Na Nearsik. Der Name basiert auf dem Kochprozess. Na Nearsik bedeutet seinen Kochprozess durch die Marsik oder getrocknet werden. So wird der Fisch kontinuierlich gekocht, bis seine Sauce trocknet und die Gewürze in den Fisch absorbiert werden. Arsik ist in der Batak-Tradition sehr wichtig. Nach dem Glauben der Menschen ist der vollständig gegarte Fisch ein Symbol für die Einheit des menschlichen Lebens. So ist Arsik eine sehr häufige Nachspeise, dass sie eng mit der indigenen Philosophie der Batak-Gemeinschaft verbunden ist. In bestimmten nationalen Zeremonien gibt es einen besonderen Weg, Arsik zu bedienen. Außerdem muss der Fisch vom Kopf bis zum Schwanz intakt sein. Seine Waage kann nicht weggeworfen werden. Außerdem ist die Position des zu servierenden Fischkopfes demjenigen zugewandt, der sie empfängt. Die Zahl, die gegeben wird, muss ungerade sein wie 1, 3, 5 und 7. Ein Fisch wird 9 Bräuten gegeben. 3 Fische sind für ein paar Frauen ein Mann, der Kind hat. Inzwischen sind 5 Fische für ein paar oder alte Leute, die Enkelkinder, und 7 Fische haben, sind für den Führer der Batak-Leute. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Zahl von roten Goldfischen, die gekocht werden, hat eine Bedeutung darin. Nimm zum Beispiel, 3 Fische werden an einem Ehepaar gegeben, die ein Kind haben. Es soll symbolisieren, dass das Mitglied ihrer Familie eine Person hinzugefügt hat. Eine für den Vater, eine für die Mutter und eine andere ist für das Kind, das gerade geboren wurde. Unterdessen ist für ein Paar, das gerade geheiratet hat, die Anzahl der Fische, die von den Eltern des Mädchens gegeben wird, nur 1, weil es symbolisieren soll, dass die 2 Personen, die geheiratet haben, 1 geworden sind. Das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Titel Arsik, typisches Fischgericht aus Nord-Sumatra. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh.
Das war das Lied mit dem Titel Menjaga Hati, auf das Herz besitzen, das von Jovi und Nunu gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen informieren. Heute berichten wir über Universität Indonesia Delegation gewonnen, den ersten Platz im Business-Wettbewerb in Korea. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, die Universität Indonesia Delegation hat in Korea erfolgreich den ersten Platz bei einem Business-Wettbewerb gewonnen. Dieser Team bestand aus 6 Ingenieurwissenschaftliche Fakultätstudenten. Sie wurden aufgrund ihrer Innovationen in der Kunst Stoffabfallbehandlung als Meister ausgewählt. Durch innovative Ideen in der Form von Kunststofffällen zu einem Rohmaterial für dreidimensionales Druckerfilamentgarn könnte diese Delegation der Universität Indonesia den Titel gewinnen, sie nahmen den Platinpreis oder den ersten Platz und einen Preis von 2000 USD nach Hause mit. Der Wettbewerb hatte den Titel des Asian Student Venture Forum des Anfang April in Seoul und Daejeon, Republik Korea, stattfand. Die 6 Delegierten waren Pandey Bagus Widiantara, Muhammad Rashid, Idrus Fahreza, Rizka Amira, Naufal Arif und Abiyah. Das Konzept des von den Ingenieurwissenschaftliche Fakultät Studierenden angeboten wurde, ist voller Technologie, aber bringt auch interessante und finanziell vielversprechende Geschäftsideen mit. Einer der Teamvertreter, Pandey Bagus, sagte, dass als Student der UI Technik die Ergebnisse des anwendungsorientierten Engineerings vorbringen wollte, die der Gesellschaft Vorteile bringen könnten. Ist stolz darauf, UI bei der prestigeträchtigen Veranstaltung in Asien vertreten zu können und Studenten aus verschiedenen Ländern zu treffen, die indonesische Kultur und die Qualität der Kinder der Nation vorzustellen. Das Asian Students Venture Forum ist eine jährliche Wettkampfveranstaltung, die von Korea Economic Daily veranstaltet wird und in diesem Jahr von KTUNG gesponsert wird. Das Startup-Wettbewerb nahm verschiedene Länder in Asien teil, darunter Korea, China, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, die Mongolei, di Filipina, Singapura, Uzbekistan, und Vietnam. Der größte internationale Businessplan Wettbewerb in Korea findet seit 2002 statt. Alle Teilnehmer des Wettbewerbs haben nicht nur neue Ideen und interessante Neuerungen präsentiert, sondern auch an verschiedenen kulturellen Aktivitäten und sozialen Diskussionen zu anderen globalen wirtschaftlichen Themen teilgenommen. Musik. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Das war das Lied mit dem Titel Sendiri, auf Deutsch allein, das von Melly Mono gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen ein Volkslied aus West Java mit dem Titel Bubi Bulan. Dieses Lied erzählt über die Traurigkeit von jemandem, der von seiner Geliebte verlassen wurde. Diese Traurigkeit ist sehr tief, als er mit einem Mädchen sich traf, das seiner Geliebte ähnelt. Er erinnerte sich an seine Geliebte, als sie ihn verließ. Das Lied wurde von Benny Korda komponiert. Man weiß nicht aber, wann dieses Lied in der sundanischen Gemeinschaft sich verbreitet. Obwohl das Lied Bubi Bulan nicht über das Glück spricht, singt man das Lied Bubi Bulan bei verschiedenen Veranstaltungen wie Beschneidungs- und Hochzeitsfeier in West Java. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied Bubi Bulan, das von Vicky Sianipar arrangiert und von Desi Puspitasari gesungen wird. Gute Unterhaltung.
Bulan, bubui bulan, sangrai bentar.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.